ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zum ersten Lockdown.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Fernsehsender Paul Nipko. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen hier bei Too Many Tabs, dem Podcast in der ARD-Audiothek, dem Podcast, in dem wir hier jede Woche unsere tiefsten Geheimnisse mit euch teilen. Und mit tiefsten Geheimnisse meine ich unsere offenen Tabs. Ich darf ihn begrüßen. Ich habe ihn vors Mikro bekommen. Hier ist er, Miguel Robitzky.
Hallo. Ja, vielen Dank auch.
Ja.
Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf in der ARD-Audiothek, Caro. Da sitzen wir ja immer und schließen unsere Tabs, ne?
So auch heute.
Ja, Caro, du hast gerade gesagt, tiefste Geheimnisse. Das ist auch so ein bisschen das Stichwort für ein Thema, über das ich gern mal mit dir reden wollte. Und zwar Tagebücher. Hast du früher Tagebuch geschrieben? Wie sah das bei dir aus?
Ich habe es ein paar Mal versucht, aber ich habe immer nicht durchgezogen. Also meistens ging es dann nicht mehr als über die erste Seite, vielleicht noch den zweiten Tag hinaus.
Ach, so kurz nur. Und
dann hatte ich schon wieder irgendwie nicht mehr so richtig Bock. Ich habe da irgendwie einen zu großen Anspruch an mich gehabt, was dann da in dem Buch so dann für tiefgründige Gedanken stehen sollen. Und da habe ich es irgendwie dann nicht, ich habe nicht durchgezogen.
Das konnte man nicht delivern jeden Tag.
Nee.
Ja, weil ich komme auf das Thema, weil ich war neulich bei einer Tagebuchlesung von einer Freundin von mir, die ist Comiczeichnerin und Illustratorin, Whitney Bursch heißt die, und die macht regelmäßig in Hamburg Lesungen und lädt Leute ein, die dann aus ihren privaten Tagebüchern vorlesen, und das ist wirklich sehr revealing. Und da habe ich mir gedacht, mache ich mal mit, nachdem sie mich eingeladen hatte, habe dann in alten Tagebucheinträgen blättern müssen, und ich habe wirklich viel Tagebuch geschrieben, aber auch immer nie komplett fertig. Also ich habe verschiedenste Tagebücher, die so ab der Hälfte irgendwie abgebrochen wurden. Und man merkt immer genau an, was ich zu der Zeit gerade gelesen habe. Mhm. Also so in der Grundschule merkt man total der kleine Nick-Einfluss, habe ich gelesen sehr viel. Mhm. Später war dann so Gregs Tagebuch und so, und ich habe dann immer versucht, so ein bisschen den Stil zu kopieren.
Ah ja, okay.
Aber auch als ich erwachsen war, habe ich dann so, also ich sag mal so 18, 19, habe ich trotzdem noch weiter hier und da Tagebuch geführt. Und da merkt man dann, dass man dann wirklich versucht, so schlaue Sachen zu schreiben. Und das ist so peinlich. Ich konnte nicht mehr, man hatte, ich habe es dann trotzdem vorgelesen, glaub, es war so peinlich.
Ich glaube, ich muss auch nochmal wühlen in den in diesen peinlichen, viel zu prätentiösen ersten Seiten, die ich irgendwie gestartet habe. Da müsste ich vielleicht auf dem Dachboden nochmal ein bisschen kramen, dann kann ich es nochmal mitbringen, aber vielleicht auch nicht.
Ja, das war wirklich ganz schlimm, also gerade die, wenn man schon so ins Erwachsenenalter eintritt und dann denkt, man hat die Welt verstanden und schreibt da irgendwelche Sachen runter, und ich habe dann versucht so, hier sitze ich nun und schreibe nieder das, also nein, das war ganz schlimm. Und einen Eintrag habe ich aber gefunden aus meiner Grundschulzeit, aus meinem allerersten Tagebuch, den ich so funny fand jetzt nochmal, weil man da merkt, dass sich einfach nichts verändert hat. Wenn man vielleicht auch schon ein bisschen länger den Podcast hier verfolgt und so ein bisschen die Themenwelten versteht, in denen wir so unterwegs sind, den wird das auf jeden Fall sehr freuen, was ich hier gefunden habe. Das ist ein Tagebucheintrag aus der dritten Klasse, wo ich beschreibe, dass ich das allererste Mal die Harald-Schmidt-Show gesehen habe auf YouTube. Das habe ich ganz fein säuberlich aufgeschrieben.
Also mit 9 oder so.
Ja, also ich weiß auch nicht genau, was da los war. Auf jeden Fall habe ich da reingeschrieben, ich habe es hier vorliegen. Der Tagebucheintrag fängt an mit: Ach ja, ich habe mir ja die Ärzte-CD gekauft, ne? Mein Cousin hat sich auch eine gekauft. Lustig, oder? Auf YouTube habe ich eine Show gesehen mit einem Mann. Und Oliver Pocher. Zu Gast war Jürgen Vogel. Jürgen Vogel hat Oliver Pocher die ganze Zeit niedergemacht. Das war cool. Tschüss.
Ein Mann.
Ja, da wurde quasi schon der Grundstein gelegt für Too Many Tabs, was man da nicht alles hier wiederfindet, ja. Habe ich mir gedacht, bringe ich mal mit.
Sehr lustig.
Wollen wir mal trotzdem jetzt in die Tabs gehen?
Ja, würde ich sagen. Was hast du mitgebracht?
Ja, oh ja, da gehen wir mal rein jetzt. Ja, wenn wir hier so jede Woche sitzen und unsere Tabs schließen, dann buddeln wir uns ja hin und wieder in so alte Geschichten ein und wühlen Clips raus, wo wir uns dann fragen so, ja, wie konnte das damals eigentlich so sein? Wie sind die denn damals rumgelaufen? Oh mein Gott, wie konnte die Gesellschaft zu dieser oder jenen Zeit nur diese bestimmte Meinung zu irgendeinem Thema haben? Und dann lachen wir auch gern mal drüber, über irgendwelche alten Ausschnitte, die schlecht gealtert sind, ne? Dass es da mal Meinungen gab, die mittlerweile vielleicht widerlegt sind. Und all diese Momente, die natürlich natürlich nur funktionieren, weil wir dann so eine gewisse Arroganz aus der Zukunft haben, weil wir ja wissen, wie gewisse Geschichten ausgegangen sind.
Ja, die Haltung passt ganz gut zu meinem heutigen Tipp.
Genau, die ist natürlich nur möglich, weil wir in der Zukunft sitzen und uns über die Vergangenheit Gedanken machen können. So, und dann haben wir schon verschiedene Themen gehabt. Na, hihihihi, wie konnte man nur in den 50er Jahren was gegen Gammler haben? Hoho, wie konnte man nur 1999 Angst vor Millennium Scare haben? Also all diese ganzen Sachen.
Wie konnte man in den 80ern Delfine wichsen?
Genau, wie konnte man, um Schwangerschaftstests zu machen, auf Frösche pissen? All diese ganzen Sachen, da reißen wir auch schon immer ganz schön weit das Maul auf, muss man sagen, hier aus der Zukunft. Und deswegen habe ich heute mal ein paar Tipps dabei zu einem Thema, an das wir uns alle noch gut zurückerinnern können, weil es noch nicht so wahnsinnig lange her ist und trotzdem jetzt schon innerhalb von kürzester Zeit und die Meinung jetzt schon wahnsinnig schlecht gealtert sind. Heute geht es bei mir um den Corona-Lockdown im Jahr 2020, den ersten Lockdown.
Riesenuff.
Da ist alles, da ist irgendwie alles passiert innerhalb kürzester Zeit. Jeder hatte eine Meinung zu diesem neuen Phänomen, von dem wir alle noch gar keine Ahnung hatten, was das jetzt wird, wie lange das geht, wo das enden wird. Wir wussten nur, jetzt wird es ernst und es geht um die Wurst. Heute wissen wir natürlich ungefähr, wie lange die Pandemie ging, dass es auch irgendwann Impfstoff geben wird, welche Regelungen jetzt notwendig waren, welche vielleicht weniger notwendig waren. Aber damals, 2020,
das wussten die Leute, die ganzen Corona-Songs gemacht haben, noch nicht.
Da wussten die das noch nicht. Deswegen habe ich mich da nochmal eingewühlt. Sowohl im Internet habe ich mich durchgeklickt, als auch in meiner privaten Fotogalerie, was da noch so für Screenshots zu finden waren. Und muss sagen, da haben ein paar Promis richtig geile Sachen gepostet. Mhm. Da sind ein paar Highlights passiert, die ich hier jetzt gerne nochmal ausbreiten möchte, die ich tatsächlich auch viele erfolgreich verdrängt hatte und möchte starten eigentlich, bevor die Pandemie losgegangen ist, im Jahr 2019 am Silvesterabend, in dem man ja noch gar nicht wusste, dass 2020 eins der schlimmsten Jahre wird, die wahrscheinlich in vielen Leben stattgefunden haben. An Neujahr wünscht man sich ja so Neujahrsgrüße und es gibt nichts, was schlechter gealtert ist. Als Neujahrsglückwünsche fürs Jahr 2020. Guck mal, ich habe hier einen von Wolfgang Barrow, das ist der Schauspieler des legendären Bösewichts von Joe Gerne in Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Guck mal, wie der ins neue Jahr gerutscht ist.
Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen guten Rutsch und ein gesundes und glückliches 2020. Wir sehen uns dann in den goldenen 20er Jahren wieder. Bis dann.
Bis dann. Also da waren wir noch top motiviert.
Ganz golden dann gewesen.
Ganz goldene 20er Jahre. Und dann ging es ja so im Februar los, dass man gehört hat, dass so die ersten Fälle in Deutschland aufploppen von Corona-Erkrankungen. Aber dass man sich erstmal noch keine Sorgen machen muss. Und dann haben trotzdem die ersten Leute angefangen zu hamstern, so für den Fall der Fälle. Irgendwann war es dann unausweichlich. Dann gab es die große Ansprache von Angela Merkel, falls du dich erinnerst noch, im Fernsehen live. Und da hat sie dann den Notfall ausgerufen.
Das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander, all das wird auf die Probe gestellt wie nie zuvor.
Ja, das ist jetzt natürlich ein Ding. Da saß man dann zu Hause. Kannst du dich an den Moment erinnern? Hast du das live im Fernsehen gesehen? Oder?
Habe ich gesehen und ich weiß halt noch, also was für so eine kollektive, absolute Ausnahmestimmung es halt gab.
Voll.
Also dann so dieses Gefühl, ich kann jetzt nicht selbstbestimmt vor die Tür gehen, wenn ich das gerade will.
Ja,
das
nur ist zum Einkaufen.
Komplett.
Da gab es dann aber auch Regelungen, wie viele rein durften,
ja,
mit
genau,
Abstand.
Mit Abstand und also ich bin irgendwie wochenlang mit so einem Zettel im Rucksack rumgefahren, unterschrieben von meiner Chefin, dass ich draußen sein darf.
Ja, also das hätte
Wegen der Ausgangssperre, dass ich nach 22 Uhr dann draußen sein darf. Das hätte man auch nicht erwartet, dass man das im Leben mal so mitmacht. Also da kann man schon verstehen, dass so einige Leute so
die
ein bisschen verloren haben.
Sind.
Ja, genau. Ja.
Genau, also dann gab es diese Homeschooling-Sachen, ne? Also die Kinder mussten zu Hause Schule machen. Man redet dann jetzt schon so darüber, als wäre das alles ewig her, aber es ist gerade mal 4 Jahre her. Wir haben diesen Christian Drosten-Podcast gehört. Ich komme mir vor wie Oliver Geis in der 80er-Jahre-Show, die Corona-Show. Da, kennt ihr noch? Christian Drosten, der Podcast, unglaublich, oder?
Und ab und zu slide ich mal so rein in so ein Talking-Head und sag, was wir für Frisuren
was
hatten!
Was wir für Frisuren hatten damals in Corona, Homeschooling. Ja, also, aber wenn man jetzt nicht jemanden pflegen musste oder selber krank war, dann saß man einfach zu Hause und wusste jetzt auch nicht, was man mit der Zeit anfangen soll. Kurzarbeit, ne? Man konnte nicht mehr auf die Arbeit.
Jeder hat diesen Gag gemacht, man sitzt mit Jogginghose im Meeting, man zieht sich nur oben rum.
Genau, man hat so ungewaschene Gesichter, guckt man morgens rein. Darüber fing dann auch an, dass alle auf Google Meet oder Zoom angefangen haben, die Meetings zu machen und so weiter. Und ja, das fing eben alles an mit dieser Rede da von von Angela Merkel, die Christian Ströbele, der mittlerweile verstorben ist, damals auf Twitter kommentiert hat. Und da merkt man auch schon, dass es irgendwie, ja, das ist keine einfache Zeit. Wer hat geschrieben, Solidarität in der Corona-Krise schön und gut, aber auch nach der Merkel-Rede von gestern weiß ich nicht, soll ich nun Hashtag A. Das war der Tweet. Also hat den irgendwie abgebrochen.
Okay, Kopfhefe.
Genau, aber trotzdem abgeschickt. Ja. Naja. Hm. Und dann hat man eben nochmal lernen müssen, wie man sich die Hände wäscht. Damals hieß es auch noch, man darf sich unter keinen Umständen ins Gesicht fassen, falls
aber
du dich erinnerst.
Aber dafür darf man auf dem Balkon klatschen.
Man darf auf dem Balkon klatschen, das war ein großes Ding, ein Riesentrend. Und es fielen dann so Begriffe wie Waschverweigerer für Leute, die sich nicht so die Hände waschen wollten. Die haben dann so gegen das System, dachten sie, nee, ich wasche mir jetzt nicht mehr die Hände. So, hä? Also es war ganz komisch. Die erste Amtshandlung von Promis natürlich, das Einzige, was sie können dann in so einer Situation, wenn sie unwichtig werden, weil sie keinen, wie hieß es nochmal, systemrelevanten Beruf hatten, ist natürlich singen.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below
us. Und tiefe Emotionen.
Above us only sky.
Imagine all the people.
Die fühlen so viel.
Living for today.
Also wirklich sämtliche SchauspielerInnen aus Hollywood. Yeah.
Oh. It isn't hard to do.
Jimmy Fallon. Irgendwie waren alle dabei und das Video wurde gedroppt am 18. März. Das war Woche 3. Woche 3 der Pandemie. Und alle dachten so, okay, das ist jetzt der Moment, in dem wir jetzt möglichst schnell unsere Gefühle vermitteln wollen.
Und vielleicht auch der Moment, wo dann zuständige RedakteurInnen
gefehlt haben.
Gefehlt haben, die zur Arbeit kommen und sagen, Leute, ah, ist vielleicht ein bisschen cringe.
Ja, da saßen dann quasi diese reichen Millionärs-Promis zu Hause in ihren riesigen Wohnungen.
Und haben Imagine gesungen.
Und Ellen DeGeneres hat sogar auf Instagram in einem Insta-Live, glaube ich, gesagt, dass es zu Hause sitzen ist wie im Gefängnis sein. Und man sieht aber im Hintergrund einen riesigen Garten, den sie hat.
Jimmy Fallon hat auch diese riesige Rutsche in seinem Haus.
Ja, ist wie im Gefängnis, wenn man da zu Hause sitzt.
Im Gefängnis.
Wenn man da in Quarantäne ist, das möchte man nicht sein.
Ja, aber das hat mir hat das Kraft gegeben, als die ganzen US-Promis Imagine gesungen haben.
Ja, das hat viele geheilt auch, glaube ich. Ja, die ersten Promis, die Corona hatten, weißt du das noch, wer das war?
Oh, das weiß ich nicht. Moment mal. Die ersten Promis, die Corona hatten. Ja, aber irgendwas habe ich im Hinterkopf.
Ja.
Warte mal.
Ich habe den international. Nee. Ich habe ihn nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß nicht,
warum. Meinst du in Deutschland oder meinst du?
Ich habe beides. Ich habe international und national.
Okay, dann sag mal.
International war es Tom Hanks.
Oh, stimmt.
Der hatte sehr früh, er war ein Early Adopter. Der hatte in der ersten Pandemiewoche, genau. Und Johannes B. Kerner war auch relativ früh dabei, im März schon.
Wieso komme ich denn auf Grönemeyer? Da war aber auch immer was.
Ja, der hatte bestimmt auch mal Corona.
Ja, vielleicht.
Naja, auf jeden Fall wusste man ja jetzt am Anfang noch nicht so richtig, wie ernst nimmt man das jetzt. Und da gab es dann auch noch so lustige Musikvideos, Internet-Memes.
Coronavirus, Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido.
Fun. Ja, und dann machte es ja eben schnell die Runde, und das ist mein peinlichster Moment, dass der Kanal von Venedig plötzlich rein wäre, das Wasser wäre rein.
Die Delfine sind zurück.
Die Delfine sind zurück und Nature is Healing, und ich bin da drauf reingefallen. Ich dachte, das stimmt. Ich dachte, in Woche 3, solange die Menschen mal zu Hause sind, plötzlich ist der Natur
auch
wieder geholfen.
Dass das stimmt, dass die Natur sich ein bisschen erholt hat.
Nein, die Wahrheit war, dass die Boote, die sonst immer den Sand aufwirbeln, in dem Kanal von Venedig einfach nicht mehr gefahren sind. Und
dann
man hat,
klar.
Es war einfach klar. Ah. Also Nature war gar nicht gehealt.
Nee.
Aber ich hab's voll geglaubt, bin in voll auf dem Leim gehealt. Und du bist gerade auch. Ja.
Du hast an die Delfine gedacht, an Imagine gesungen.
Genau, und dann, naja, das stimmte alles nicht. Und dann.
Ganz kurz, stimmt das auch nicht? Also es ist doch aber so CO2-Ausstoß und sowas ist doch schon zurückgegangen. Das war doch a thing.
Ja, aber hat das jetzt wirklich große
Auswirkungen
wahrscheinlich gehabt?
Natürlich nicht.
Natürlich
aber,
nicht. Ja, aber man dachte das mal kurz, ja, wir bleiben jetzt zu Hause und helfen auch noch der Natur und gucken dabei Corona-Sendungen, die aufgeploppt sind im Sekundentakt. Da gab es nämlich auch alles Mögliche. Luke Mockridge allein zu Hause, Sebastian Puffpaff noch nicht Schicht, Steven Gätchen und Joko Winterscheids Wohnzimmerfestival und mein absolutes Highlight, die Quarantäne-WG mit Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Oliver Pocher.
Oh nein.
Unerhörtes ist passiert. Günther Jauch, Oliver Pocher und ich haben unsere Laptops verlinkt und ziehen gemeinsam in eine Quarantäne-WG. Ab morgen sprechen wir täglich über das, was uns alle derzeit interessiert, den Coronavirus.
Ja, da haben wir unsere Laptops mal verlinkt, ne? Machen wir hier auch jede Woche. Es wurde nach 3 Folgen abgesetzt, die Sendung. Dreimal ausgestrahlt, ja. Aber nicht nur im Fernsehen gab es viel, sondern auch auf Insta Live sind dann plötzlich sämtliche Prominenten zugegen gewesen, die sonst eigentlich keine Insta Lives gemacht haben. Da habe ich auch ganz komische Screenshots noch gefunden in meinem Ordner von Heike und Roman Lochmann, wie sie mit Mario Barth telefonieren und Oliver und Amira Pocher mit Markus Krebs. Also da gab es dann auch die wildesten Kombinationen. Ja. Eine Sache fand ich auch noch gut. Uwe Ochsenknecht hat jeden Abend ein Märchen vorgelesen auf Insta Live und da auch einen Teaser gepostet, wo er so eine Großmuttermaske auf hat. Und das, guck dir das mal an, das habe ich auch vollkommen verdrängt.
Hallo liebe Kinder, ich bin die Oma von Uwe Ochsenknecht. Ja, und ich darf euch das eigentlich gar nicht verraten, aber ich weiß, welche Geschichte, welches Märchen ihr heute Abend liest. Um 19 Uhr auf Instagram live. Und zwar das schöne Märchen von Frau Holle. Ach, das bin ich auch so toll.
Oh, da war irgendwie eine Menge los.
Es war für uns alle keine leichte Zeit.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat jeder so seinen Insta-Moment. Auch Ministerpräsident von Thüringen, Bodo Ramelow, von dem habe ich noch ein Screenshot gefunden, wo er ein T-Shirt anhat, auf dem steht, babbel mich nicht voll und wasch deine Hände. Und dann noch einer meiner Lieblingshandlungsstränge während des ersten Lockdowns ist die mit dem Big Brother Haus. Kannst du dich erinnern?
Na klar, also die waren im Big Brother Haus und haben als einzige Menschen auf der Welt nicht mitbekommen, dass in der ganzen Welt eine Pandemie herrscht. Und sie haben es denen auch irgendwie zuerst nicht gesagt und haben dann überlegt, wie sagen wir das denen jetzt, wenn die rauskommen? Dass die Welt irgendwie anders ist.
Ja, also die saßen da und hatten keine Ahnung von nichts. Also sie sind quasi, bevor der Coronavirus die Welt beherrschte, sind sie eingezogen im Sat.1 Big Brother Haus.
Unfreiwillige Quarantäne.
Unfreiwillige Quarantäne. Dann war die Situation, wie du sie gerade beschrieben hast. Also da gab es dann eine extra Spezialsendung auf Sat.1 live, in der Jochen Schropp und der Big Brother Arzt live die BewohnerInnen darüber informiert haben, dass draußen gerade ein tödlicher Virus tobt. Ein Highlight-Moment.
Ich kläre euch auch gleich, warum wir hier hinter einer Glasscheibe sitzen. Es gibt eine Erkrankung, die heißt Covid-19. Die hat sich ziemlich ausgebreitet auf der Welt in den vergangenen Tagen, in den vergangenen Wochen. Die wird ausgelöst durch das Coronavirus. Die ist so ein bisschen wie eine Grippe. Manche haben wirklich gar nichts. Also die merken überhaupt nicht, dass sie überhaupt eine Erkrankung haben. Bei anderen ist es grippeähnlich, ist es hauptsächlich gefährlich für ältere Menschen. Diese Blicke, die haben.
Du merkst richtig, die realisieren gar nicht, ist es jetzt vielleicht gerade ein Scam vom Big Brother House? Ist es jetzt gerade irgendein Psychotrick? Stimmt das? Was geht da ab? Und Jochen Schropp versucht es denen zu erklären und sie durften dann auch Fragen stellen und manchmal wussten die ja selber noch nicht so richtig, was abgeht. Was man auch hier merkt, Jochen Schropp versucht da wirklich sehr sachlich das zusammenzufassen.
Also heißt das auch, dass in den kompletten Städten, ich sage jetzt mal Dönerbuden, McDonald's, alles sowas, wo jetzt wirklich viele Menschen sind.
Es gibt noch, damit habe ich mich beschäftigt, genau. Weil ich nach der Sendung noch was essen will.
Zum Beispiel einkaufen, ne?
Ja, einkaufen kann man nach wie vor. Ja,
also die Geschäfte sind nach wie vor geöffnet.
In Italien haben sie es ja so zum Beispiel gemacht, dass sie jetzt in vielen Supermärkten eben, da darfst du eben nur noch zu fünft rein. Also ja, nicht mehr. Deswegen gibt es da natürlich Schlangen. Ihr könnt euch vorstellen, dass Leute auch ein bisschen gehamstert haben. Aber es wird immer wieder gesagt, wir haben genug zu essen und es muss sich keiner Sorgen machen. Klopapier ist aus. Obwohl es auch genug Klopapier gibt. Aber Leute sind verrückt.
Die Leute sind verrückt mit so einem zuckenden Auge.
Wenn ihr da rauskommt, kann es sein, dass es kein Klopapier mehr gibt.
Wirklich, ist das nicht dystopisch? Die sitzen ja eh in Quarantäne, aber werden ja auch rausgewählt. Und dann wissen sie, aus dieser sicheren Quarantänesituation musst du dann jetzt nach draußen, wo du dich vielleicht mit einem tödlichen Virus anstecken kannst. Also da ist auch dieses Rauswählen plötzlich, was Teil des Spiels ist, nochmal eine ganz andere Situation. Auf jeden Fall ist das so komisch, sich das Rückblicken nochmal anzugucken. Und die TeilnehmerInnen im Big Brother House haben es sich dann auch nicht nehmen lassen, auch noch einen Song zu performen gegen Corona.
Oh mein Gott!
Man kann Regenbogen nur sehen, wenn es auch den Regen gab. Und das heißt, dass quasi auch das Ende irgendwann wieder kommt vom Coronavirus. Dass wir das überstehen werden, ne, wenn alle zusammenhalten.
Irgendwie lieb. Irgendwie lieb. Also Pandemie ist in dem Fall der Regen.
Genau.
Mhm. okay, ich glaube, das wird echt nichts.
Ja, ach ja. Jeder tut so viel er kann, nur nicht seinen Nebenmann.
Ja, fernsehmäßig musste man sich irgendwie echt was einfallen lassen in der Zeit, ne?
Total.
Da sind auch während Corona auch fernsehmäßig interessante Dinge passiert. Zum Beispiel diese eine Einschlafshow auf ProSieben, wo die Promis nicht einschlafen durften, 3 Tage lang.
Das hab ich vergessen.
Das gab's auch. Da hat Natascha Ochsenknecht gewonnen, sie ist als letzte eingeschlafen.
Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von uns bei von Too Many Tabs. Ja, und gleichzeitig, während im Fernsehen irgendwie der Wahnsinn tobte, tobte der natürlich auch auf den Straßen, weil dann ja diese ganze Verschwörungsbubble explodiert ist und irgendwie das Gefühl hatte, auf Hygienedemos zusammen mit Promis wie Attila Hildmann, aber auch irgendwie so Holocaust-LeugnerInnen, es war eine komplett krude Mischung, zu erzählen, dass Bill Gates uns alle einen Chip einpflanzen will, dass der was mit dem Impfstoff zu tun haben könnte. Und dann sind dann auch so komische Videos aufgetaucht von Nena, die irgendwie diese Demos supportet hat. Und es sind ja
alles
sowieso.
Alles dicht machen ist passiert.
Das war, glaube ich, auch in einem späteren Lockdown. Es sind sowieso viele, viele Promis in Ungnade gefallen. Eine der ersten, die da irritiert haben, waren Culture Candela auf Twitter. Ganz am Anfang waren auch Early Adopter. Im April 2020 haben die gesagt: Über die Straße gehen ist gefährlicher als Corona. Aber sie sind trotzdem keine Corona-Leugner. Das war ihnen schon wichtig.
Was ist jetzt, wenn man während Corona über die Straße geht? Das ist auch nicht so richtig zu Ende gedacht.
Oder mit Corona, wenn man
mit,
schon krank ist.
Oder mit Corona.
Ist. Ja, ja. Ist nichts zu Ende gedacht. Mhm. Ja, und mit dem kommenden Sommer war dann aber auch der erste Lockdown vorbei und die erste große Phase des Zuhausebleibens. Da erinnere ich mich dann auch noch, im Sommer konnte man dann schon irgendwie wieder in den Park sitzen und hat da Geburtstage gefeiert, nachgefeiert. Man konnte sogar fast schon so ein bisschen reisen, natürlich mit Bedacht unter den Auflagen, die damals herrschten, bis eben der Herbst wieder kam. Und dann gab es einen neuen Lockdown mit Ausgangssperren und das ist der Lockdown, in dem dann Michael Wendler durchgedreht ist.
Aber dieses ganze Wendler-Hildmann-Ding, war das erst die in der zweiten Runde?
Nee, Hildmann war so im ersten Lockdown und Michael Wendler war dann im Herbst. Das war dann im Oktober.
Ja.
Hatte ein Video gepostet, dass er das alles nicht glaubt und deswegen aus der DSDS-Jury aussteigt.
Da gab es doch dieses Fernseh-Event.
Da gab es dann abends die Live-Oliver-Popper-Show.
Ja, live zur Causa, der Wendler ist durchgedreht.
Genau, irgendwie am Nachmittag ist der Wendler durchgedreht, hat ein Video gepostet. Abends gab es die Live-Sendung von Oliver und Amira Pocher, in der war dann der Manager zu Gast und hat da dann
geweint. Ja.
Ob dieses Fax, dass Michael Wendler jetzt irgendwie übergeschnappt ist.
Oh nein.
Ja, aber das sind eben die Tabs zum zweiten Lockdown. Die können wir ja wann anders mal schließen oder zu
da
dieser Sendung.
Da freue ich mich schon drauf.
Da freuen wir uns schon drauf. Jedenfalls fand ich es nochmal interessant, da so ein bisschen zu wühlen. So, was war da eigentlich los? Alle hatten irgendwie eine Meinung zu allem. Aus heutiger Sicht ist vieles schlecht gealtert.
Wenn wir das hier aufnehmen, dann war vorgestern Europawahl und ich würde die Ergebnisse der Europawahl mal zum Anlass nehmen, heute ein paar Nazi-Tabs zu schließen.
Ach, wie herrlich.
Mhm. Ich schließe heute mal wieder History, aber leider keine Mystery-Tabs.
Ja, das ist natürlich ärgerlich.
Ja, es geht nämlich um den Fernsehsender Paul Nipko. Das war der erste reguläre Fernsehsender der Welt. Ich bin da letztens zufällig drauf gestoßen und ich wusste das nicht. Der erste Fernsehsender der Welt kam von den Nazis. Ich hätte gedacht, der erste reguläre Fernsehbetrieb ist irgendwie in den USA losgegangen oder vielleicht in Großbritannien, aber nein, in Nazi-Deutschland. Hier mal so ein,
och nein,
so ein kleiner Vibe-Check.
Fernsehen eigentlich.
Mhm.
Achtung, Achtung! Fernsehsender Paul Nipko. Wir begrüßen alle Volksgenossen und Volksgenossinnen in den Fernsehstuben Groß-Berlins mit dem deutschen Gruß Heil Hitler.
Am 22. März 1935 ging es los. An dem Abend haben die Nationalsozialistinnen den regelmäßigen Programmbetrieb gestartet. Zuerst an 3 Tagen in der Woche. Und das war eben zu der Zeit in der Welt leider einmalig. War aber natürlich kein Massenmedium damals, weil Fernsehgeräte damals einfach viel zu teuer waren und jetzt in einem normalen Haushalt überhaupt nicht üblich. Deshalb gab es so öffentliche Fernsehstuben, wo man hingehen konnte zum Fernsehen. Also eigentlich war es zuerst eher so ein nischiges Ding.
Moment mal.
Aus Geldgründen.
Was war zuerst da? Das Fernsehgerät oder der Fernsehsender?
Das Gerät.
Also man hatte dann quasi so einen Kasten.
Ganz, ganz kleinen, schlechten Kasten, aber hatten ganz wenige Leute eben.
Und da wusste man aber noch nicht, was da dann mal irgendwie über die Bildschirme flimmert. Also der stand dann da einfach wie so ein Schrank.
Ach so, nee, also das war erstmal, war das so ein Ding, was man getestet hat in eben so Fernsehstuben, bevor es, glaube ich, so Privatgeräte gab. Das hat sich ja gegenseitig so ein bisschen bedingt. Und man konnte natürlich auch Filme. Es gab Kino schon länger,
ja.
Aber so live regulären Fernsehbetrieb-Übertragung. Das war jetzt eben leider das Ding von den Nazis.
Ja, man hat ja auch die Nachrichten früher im Kino geschaut. Die liefen ja vor Film.
Genau. Das Ganze sah am Anfang auch nicht so richtig gut aus. Das haben die Nazis verkackt. Hier, guck mal.
Fernsehrundfunk erweckt die großartige Aufgabe, im wahren Sinne des Wortes ein Volk zum Wehren aufzurufen.
Ja, da spricht Reichssendeleiter Eugen Hadamowski und sagt, in dieser Stunde wird der Rundfunk berufen, die größte und heiligste Mission zu erfüllen, das Bild des Führers unverlöschlich in alle deutschen Herzen zu pflanzen. Dafür, dass sie das aber vorhatten, war das Fernsehbild ziemlich verschwommen und verwackelt und man sieht auch nicht so viel. Man hört vielleicht ein bisschen. Also die Fernsehtechnik ist damals alles andere als ausgereift. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, why? Also warum senden die das so? Ist das nicht ein bisschen peinlich, so ein halbgares, verwackeltes Bild zu senden, wenn man da irgendwie so Propaganda machen will? Hätte man da nicht noch ein bisschen dran feilen können? Also dass der Inhalt Propaganda ist, ist klar, aber technisch meine ich jetzt. Und dass Nazi-Deutschland eben da so früh und übereilt dran war mit dem Fernsehbetrieb, lag einzig und allein daran, dass sie schneller sein wollten als die BBC. Also man hatte Angst, dass die Engländer früher dran sind mit Fernsehsendern in den Start bringen. Und deshalb hat man da mehr schlecht als recht irgendwas gesendet, um ja zuerst zu senden, so Wettrüsten-Style. Und sie wollten unbedingt, dass Fernsehen als deutsche Erfindung in die Geschichte eingeht. Dabei war die eigentliche Erfindung, also die technische Entwicklung, überhaupt kein deutsches Ding, sondern ein internationales, an dem WissenschaftlerInnen und TechnikerInnen aus verschiedenen Ländern dran beteiligt waren. Aber die Nazis wollten unbedingt die Credits haben. Und die BBC ist dann erst 36 auf Sendung gegangen, die Sowjetunion 38 und die USA 39. Ja, du hast es schon gesagt, wir sind beide Fernsehfans, wir besprechen hier gern Fernsehthemen und Nazis haben die Erfindung Fernsehen einfach für sich geowned und das nervt mich.
Ja, das ist scheiße.
Und dann auch noch so beschissen umgesetzt. Ich habe
noch
gar nicht.
Ja, bis heute. Deutsches Fernsehen ist ja bis heute wirklich exquisit.
Ich habe noch gar nicht gesagt, warum der Fernsehsender Paul Nipko hieß. Das war so, weil er nach Paul Julius Gottlieb Nipko benannt wurde. Ein Techniker und Erfinder, der hat im 19. Jahrhundert die Nipko-Scheibe erfunden. Was die Grundlage für wohl fürs mechanische Fernsehen war. Frag mich nicht, wie die Nipko-Scheibe funktioniert. Es ist eine Scheibe, es sind 24 Löcher, die kann man irgendwie hell und dunkel machen, da kann man irgendwie Bilder machen.
Ah ja, okay.
Hast du verstanden?
Habe ich verstanden.
Hast du verstanden?
Ja.
Also ja, Credit an Paul Nipko, aber es ist auch überhaupt kein catchy Name für einen Fernsehsender. Auch propagandamäßig so Mittel. Fernsehsender Paul Nipko.
Nee, weißt du, was ein guter Name ist für einen Fernsehsender? ARD.
ARD.
ARD. Das
catchy.
Erste. Sowas. NDR.
Ja. Hätten sie machen können. Haben sie verkackt.
Tja, hätten sie mal uns gefragt.
Also dieses Berufen auf so große deutsche Erfindung, blablabla, hat da sicher mit reingespielt. Und zum Programm, gesendet wurde am Anfang nur 2 Stunden an 3 Abenden die Woche. Ein sehr eingeschränktes Programm mit so einem ganz, ganz kleinen Fernsehstudio, einem ganz winzigen Raum. Und da war jetzt auch creative technisch nicht so viel möglich. Es war so ein bisschen wie Radio halt, nur mit verwackeltem Bild. Es gab Interviews, es gab Vorträge, es gab Kammerkonzerte, es gab kleinere Sketche, unter anderem ein Sketch, in dem ein Schäferhund mit dem Namen Rex auf Kommando laut gibt.
Ach, also da gab es auch schon so Unterhaltungsformate.
Ja, und da gingen bei mir jetzt die Alarmglocken an. Ein Fernsehschäferhund mit Namen Rex. Haben wir etwa hier eine Biene-Maja-Situation?
Kommissar Rex.
Habe ich mir gedacht. Und dann bin ich nämlich mal kurz in Side-Tabs abgerutscht zum Thema Kommissar Rex.
Ist der Nazi?
Nein.
Ein Schäferhund?
Nein, ich kann euch beruhigen. Die österreichische Serie Kommissar Rex ist erst in den 90ern erstanden. Aber
ja, aber
auch,
woher kommt es, diese Verbindung?
Es ist ein geläufiger Hundename. Wird wohl Zufall sein.
Naja, okay, dann wollen wir das mal glauben.
Hoffen wir mal.
Wollen wir mal 5 gerade sein lassen.
Was
heute.
Ich auch nicht wusste, dass Kommissar Rex so ein Erfolg wurde, dass er fürs italienische und fürs kanadische Fernsehen nochmal komplett neu produziert wurde. Finde ich krass, dass der Hund sich dann auch noch italienisch und englisch beziehungsweise französisch drauf geschafft hat.
Der kann echt alles.
Der kann alles. Und Fun Fact, Rex ist nur ein Spitzname. Der deutsche Schäferhund, Kommissar Rex, heißt eigentlich Reginald von Ravenhorst.
Oh, aber da braucht man auch einen Spitznamen.
Ja, ich denke, dieser Podcast ist der richtige Ort, um diese Info mal jetzt einfach hier zu parken.
Ja,
Reginald von Ravenhorst. Zurück zum schrottigen Nazi-Fernsehen. Also, am Anfang konnten nur Leute in Berlin überhaupt Fernsehen gucken. Jahre später erst Leipzig, Nürnberg und Hamburg. Man kann es nicht im Wohnzimmer gucken, weil wie gesagt zu teuer. 3.600 Reichsmark konnten sich die wenigsten leisten. Und deshalb musste man eben in so öffentliche Fernsehstuben gehen. Davon gab es in Berlin am Anfang so 14 Stück. Und das Fernsehbild ist eben nicht größer als so ein Schuhkarton. knarziger Ton, unscharfes Bild, musste immer nachjustiert werden, also insgesamt irgendwie eine nervige Angelegenheit und ziemlich underwhelming, nachdem die Nazis das so groß angekündigt haben, als so bahnbrechende neue Erfindung. In einem MDR-Artikel, den ich gelesen habe, der sehr zu empfehlen ist, da stand: Die Erwartungen waren hoch, nachdem das Fernsehen als eine Art mediale Wunderwaffe angekündigt wurde. Die Leute, die das Programm gesehen hatten, waren aber eher reserviert und meinten, es müsse noch viel Arbeit in das neue Medium investiert werden. Das Nazi-Fernsehen hatte nochmal so eine kleine Blütezeit, dann 1936 bei den Olympischen Spielen in Berlin, der Propaganda-Super Bowl, weil klar, Sportfernsehen, das funktioniert natürlich, das wollen die Leute sehen.
Das zieht.
Das zieht. Und da hatte man auch die technischen Probleme größtenteils behoben, hatte da viele Kameras am Start, um da alles abzudecken bei den Olympischen Spielen. Es gab mehr von diesen Fernsehstuben, es gab eben Großbildtheater, wo die Leute hin konnten. Es war im Prinzip so frühes Public Viewing, wie heute, nur andere Flaggen. Wollen wir mal hoffen, jetzt bei der EM dieses Jahr.
Wie lange das noch geht.
Da ging es dann eben fürs deutsche Fernsehen richtig los. Den ganzen Tag auf Sendung während Olympia. Und 37 gab es dann tägliches Fernsehen in größeren Studios. Es gibt inzwischen Nachrichten, Musiksendungen, Unterhaltungssendungen, kleines Fernsehspiel, Doku, Ratgebersendung, Sportübertragung. Es gab versteckte Kamera.
Auch schon.
Es gab auch schon versteckte Kamera und das ist auch richtig spaßig. Da haben sie einfach im Berliner Straßenverkehr eine versteckte Kamera aufgestellt, die Leute outgecallt, die über Rot gegangen sind. Spaß, Spaß, Spaß.
Da ja. Ist eine Kamera, da ist eine Kamera.
Ja, genau.
Und du hast jetzt eine Anzeige.
Also das finde ich schon krass, dass ganz viel Programm, also ganz viele Genres an Fernsehunterhaltung, die wir heute haben, auch schon in so einer shitty Urform da waren.
Und gab es schon Wetten, dass oder wann kam das?
Nee, Wetten, dass gab es noch nicht und komischerweise auch noch kein Nur im Ersten.
Ah ja.
Und natürlich ist es die ganze Zeit Propaganda, das erklärt sich ja von selbst. Guck mal.
Gezeigt wird ein ganz normales Programm. Viel Unterhaltung und leichte Muse. Rezepte für die tüchtige Hausfrau, Sport und Leibesübungen und zwischendurch den einen oder anderen Propagandabericht.
Das Gericht kann sich noch gar nicht. Aber ich werde es
nachher schmecken.
Ja?
Dann gibt's fürs Leckermann noch was zum Nachtisch.
Weintrauben mit Vanillensoße, herrlich. Aber Frau Wirtin, Ihnen fällt's ja nicht schwer. Sie bekommen immer die schönen Gerichte vom Deutschen Frauenwerk auf dem Markt. Sie bekommen bei der Frauenschaft, bei der Partei und an allen möglichen Stellen und regelmäßig für jede Woche, für jeden Monat. Dann müssen die Gerichte, die ja so ausgezeichnet sind, müssen Ihnen ja gelingen.
Ich hole sie mir auch immer.
Ja, ich fange gleich an. Ich bin
schlecht gealtert.
Schlecht gealtert. Weintrauben mit Vanillesoße, schlecht gealtert.
Hallo, geht's noch?
Ja, also so Frauen am Herd, alles auf NSDAP-Kurs. Und es wurde auch nicht den ganzen Tag eben Hitler, Hitler, Hitler gesendet, sondern man hat das so schön unterschwellig durch die Hintertür in die Unterhaltung einfließen lassen. So Ideale und Werte, die man damals hatte, so Frauen in der Küche, Thema Leibesertüchtigung und so weiter, Berichte vom Reichsparteitag, Besuche auf der Reichsautobahn, Fun, Fun, Fun. Also alles sah ganz toll aus.
Ja, die wussten natürlich, wie man das macht, dass man natürlich magisch angezogen ist von diesem Fernsehbildschirm und da erstmal alles guckt und konsumiert, dann kann man da natürlich so ein bisschen schalten und walten in den Gehirnen.
Ich finde aber auch interessant, dass es dann so Hitler und Goebbels zum Beispiel damals noch zu shitty war, dieses Medium, um dann da persönlich stattzufinden. Also es ist nicht belegt, dass es jemals so einen ausdrücklichen Fernsehauftritt von denen gegeben hat. Hat man sich einfach aufs Radio fokussiert, weil es natürlich auch viel mehr Leute erreicht hat. Also wie gesagt, Fernsehen hatten die wenigsten Leute, es war super nischig, mega klein und schlechte Quali. Also hat man irgendwie die richtige Propaganda, die Auftritte, die hat man weiter übers Radio gesendet. Und dann, 1939, als es dann mit der Massenproduktion von Fernsehen eigentlich richtig losgehen sollte, hatte Deutschland anderes zu tun, wie wir wissen. Da hat man dann sich bekanntermaßen auf andere Dinge konzentriert und die ganzen Produktionsstätten und ArbeiterInnen und IngenieurInnen und so weiter, die man gut hätte fürs Fernsehen gebrauchen können, die hatten dann so rüstungsmäßig mehr zu
alle
tun.
Alle Hände voll zu tun.
Und die haben dann während des Kriegs tatsächlich noch ein bisschen Sendebetrieb aufrechterhalten mit so belangloser Unterhaltung und dann schön alle Fernseher abgebaut in den Fernsehstuben und in Lazarette aufgestellt, um die ganzen verwundeten Soldaten abzulenken.
Oh, okay.
Ja, und dann haben sie 1944 den ganzen Sendebetrieb in aller Stille, klammheimlich, abgestellt. Hat dann
ist das abgefahren?
Niemand so richtig mitbekommen. Also richtig schön Fernsehen erstmal für sich geclaimed und dann so richtig gegen die Wand gefahren.
Zum Aufklang des Abends Marschmusik. Auf Wiedersehen bei der nächsten Sendung. Heil Hitler!
Ja, so ein paar von diesen Clips findet man dann auch im Internet. Aber weil man damals noch nicht so die Möglichkeit hatte, Sachen aufzuzeichnen, wurde das meiste live gesendet und es hat sich versendet. Also alles in allem hat Deutschland sehr früh schon Fernsehen verkackt und Nazis machen alles beschissener. Neben Weltkrieg und Massenmord haben sie auch noch...
Auch noch Fernsehen
haben
verkackt.
Haben sie auch Fernsehen schon mal verkackt. Und ich habe keinen Bock, sie noch mehr beim Verkacken bzw. Dinge begehen zu beobachten und deshalb schließe ich jetzt mal hier meine Tabs.
Ja, dann danke dir, Caro, für deine Tabs und da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel übrig, als die Leute zu Hause aufzufordern, dass wenn sie zu Hause Tabs haben, die sie uns natürlich jederzeit gerne schicken können an toomanytabs@ndr.de oder an unsere Socials.
@miguelraa, das bist du.
Genau.
Und @carowarps, das bin ich. Schreibt uns doch gerne,
schreibt
wenn ihr
uns
da Sachen loswerden wollt und Rabbit Holes mitteilen wollt.
Genau, oder folgt uns da rein. Da posten wir auch immer noch mal ein paar Sachen, die wir... Vielleicht poste ich mal meinen Tagebucheintrag, den ich am Anfang vorgelesen habe.
Oh, gerne.
Hab. Ja, ne, dann kann man das da noch mal nachgucken. Dann sehen wir uns da im Internet. Ne? Bis dann. Tschüss.
Tschüss. NDR Cross-Promo. Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir empfehlen euch heute ein Hörspiel, in dem auch unser letzter Gast, Lukas von Horbatschewski, eine Rolle spricht.
Es geht um Djinns. Das ist ein sehr berührender Familienroman von Fatma Aydemir. Und da geht's um die deutsch-türkische Familie Yilmaz. Lass uns doch einfach mal in den Trailer reinhören.
Ich kam damals mit dem Zug aus dem Dorf und stieg hier in Istanbul für eine Woche bei Verwandten ab. Dann im Bus weiter nach Süddeutschland. Ich hatte mir ein neues Leben erhofft.
30 Jahre hat Hüseyin Yilmaz als Gastarbeiter in Deutschland hart gearbeitet. Kurz vor seinem 60. Geburtstag erfüllt er sich endlich einen Traum. Eine Eigentumswohnung in Istanbul. Nur, um am Tag des Einzugs an einem Herzinfarkt zu sterben.
Wie konnte das passieren?
Einfach so. Warum haben Sie ihn nicht gleich nach Deutschland gebracht?
Wie denn?
Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach. Seine Kinder, Sefta, Hakan, Peri und Ümit und natürlich seine Frau, Emine. Aber was bedeutet eigentlich Familie?
Vielleicht ist Familie nichts anderes als ein Gebilde aus Geschichten und Geschichten und Geschichten.
In 6 Kapiteln lotet Fatma Aydemir das aus, was wir Familie nennen. Djinns. Jetzt als Hörspiel in der ARD-Audiothek.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von THZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent THZ, Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR, Johanna Leuschen.
Redaktion NDR, Kira Drössler und Sascha Sommer. Musik, Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.